Ich möchte euch zwei wahre Geschichten erzählen. Eine, die sich in den USA abgespielt hat, am 2. Juli 1982, noch gar nicht so lange her, und eine vor gut 2000 Jahren. Zuerst die aus den USA. Larry Walters war Fernfahrer, LKW-Fahrer, aber er hatte schon von Kind auf einen Traum. Er wollte in die US Army zu den Fliegern. Und als er dann groß war und nicht konnte, weil seine Augen zu schlecht waren, eine Brille, hat er weiter geträumt vom Fliegen. Und oft saß er im Verandastuhl und hat geträumt vom Fliegen. Und eines Tages, er hatte eine Freundin und hat mit ihr geplant. Und dann hat er Wetterballons gekauft, die kann man aufblasen, 1 Meter Durchmesser, jede Menge von denen gekauft. Er hat seinen Verandastuhl an die Stoßstange seines Jeeps angebunden und die Ballone am Verandastuhl. Er hat sich ein paar Sandwich bereit gemacht, ein Funkgerät, ein Luftgewehr, weil er dachte und hatte das alles berechnet, ich schwebe dann so 30 Meter über den Boden und wenn ich runter will, dann schieße ich einen Ballon kaputt und den zweiten und dann werde ich sanft landen. Alles war geplant. Und dann kam der Moment, wo seine Freundin das Seil trennte, ihn losband und dieser arme Larry Walters, der schoss nach oben bis 3000 Metern Höhe. Und weil das so rasant ging, traute er sich nicht mehr bei der Höhe zu schießen. Irgendwann hatte sich dann doch Mut gefasst. Übrigens, er hatte eine Reservebrille dabei, weil die erste ihm runterfiel. Bei all dieser Wucht und Gewalt, auf jeden Fall, irgendwann gab es einen Funk zum Tower vom Airport California, Los Angeles. Da sei einer gerade, also in 3000 Metern Höhe im Gartenstuhl mit einem Gewehr auf dem Schoß, in der Einflugschneise dieses Flughafens, dort haben sie diesen Mann gesehen. Anyway, irgendwann kam der runter und zum Glück so, dass er an einer Hochspannleitung so knapp durchkam, das gab einen 20-minütigen Stromausfall in der Region und die Polizei hat ihn freundlich empfangen. Als sie ihn dann in Handschellen abgeführt haben, rief ein Reporter ihm zu: Mr. Walter, warum haben Sie das getan? Da blieb er stehen, drehte sich um und sagte: Man kann doch nicht einfach nur herumsitzen. Ihr müsst das nicht so machen wie er. Also ihr müsst es nicht so machen wie er, wir müssen das nicht so machen wie Larry. Aber das gilt für uns Christen. Man kann doch nicht einfach nur so herumsitzen, sondern Gott hat uns für etwas ganz Tolles berufen. Und damit komme ich zur zweiten Geschichte, eine wahre Geschichte, die steht in Matthäus 14, 22 bis 33. Und da heißt es: Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Und als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört zu beten. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot aber befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Und gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Ich hätte gern 12 Männer, starke Männer hier vorne, wo einisch das nachher machen und aus Angst bergen. Aus Angst schreien. 12 Männer. Keine Ahnung, wie weit man das gehört hat. Aber es waren 12 Männer, die schrien vor Angst. Die zitterten nicht nur, die schrien vor Angst. Dramatisch. Aber Jesus sprach sie sofort an: Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: Du bist wirklich Gottes Sohn. Wenn Gott Menschen für etwas ganz Besonderes brauchen will, dann läuft das oft nach einem bestimmten Muster ab. Und dieses Muster finden wir auch in diesem Text. Und das heißt, wer über das Wasser zu Jesus gehen will, nicht wer auf dem Wasser laufen will, sondern wer über das Wasser zu Jesus gehen will, der muss erstens den Ruf zum Gehen hören. Er muss ihn hören. Er muss sich zweitens rückversichern, dass Gott es ist, der ruft. Und dann muss er drittens im Glauben das Unmögliche wagen. Und dann darf er viertens darauf gefasst sein, mit Gott Großes zu erleben. Den Ruf zum Gehen hören. Petrus und seine Freunde stiegen am Nachmittag in das Boot und fuhren auf See. Gar nichts Besonderes. Petrus machte das nichts aus. Er war von Kind auf am Wasser groß geworden, wie ich auch. In Paraguay, in Tres Palmas. Am Wasser groß geworden, kein Problem. Stürme hatte er schon ganz oft erlebt. Hat den Mann jetzt auch nicht mehr aus den Socken gehauen. Aber gegen 3 Uhr morgens war der Sturm so heftig, dass selbst Petrus dachte, das überleben wir nicht. Das ist jetzt zu heftig und sie hatten alle Angst. Und dann plötzlich um 3 Uhr morgens sehen sie da eine Gestalt auf dem Wasser, die sie nicht erkennen. Sie sehen eine Gestalt, 3 Uhr morgens, es ist ja noch finster. Die muss also weiß gewesen sein, vermutlich, oder hell oder irgendetwas. Auf jeden Fall, zu dieser lebensbedrohlichen Situation kommt jetzt noch ein Gespenst, eine Gestalt auf sie zu. Und das bringt diese starken Männer zum Schreien. Angst, existenzielle Angst. Im Namen ihres Meisters, im Namen Jesu Christi waren sie losgefahren. Das war kein Ungehorsamsschritt, sondern sie waren im Namen Jesu Christi, im Namen ihres Meisters, hatten sie alles getan, was er ihnen geboten hatte. Sie waren also ganz exakt in der Spur ihres Meisters. Sie hatten gar nichts falsch gemacht. Und dann geraten sie in Not. Wir kennen den Ausgang der Geschichte und ich möchte an diesen Text drei Fragen stellen. Warum haben sie Jesus nicht gleich erkannt? Wer sonst sollte um 3 Uhr morgens auf dem Wasser laufen? Ja, können wir uns fragen, wer sonst? Nächste Frage. Was macht Jesus um 3 Uhr mitten, also 3 Uhr morgens, mitten auf einer tosenden See? Was macht er da? Was will er da? Können wir uns fragen. Ich glaube, Jesus will seine Leute ermutigen. Deswegen kommt er 3 Uhr nachts da vorbei. Er will sie ermutigen. Jesus will seine Leute in den Stürmen des Lebens ermutigen, ihm zu vertrauen. Oder ihm. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich bin in Paraguay aufgewachsen. Ich weiß, was meins ist und deins, aber ihm und ihn. Und darum bitte ich um Entschuldigung, wenn ich sprachlich da meine Mühe habe. Dritte Frage, wo in diesem Text ist etwas von einem Ruf oder gar eine Berufung zu lesen? In diesem Text ist darüber direkt gar nichts zu lesen. Aber wenn wir den Paralleltext in Markus lesen, da heißt es nämlich, Jesus ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Er wollte an ihnen vorübergehen. Und dieses Wörtchen vorübergehen hat einen ganz besonderen Ausdruck im Griechischen und kommt dort vor im Alten Testament, wo Gott einem Menschen in ganz besonderer Weise begegnen möchte. Und ich möchte 2 Beispiele nennen. Mose auf dem Berg Sinai. Da haben wir es. Mose stand in einer schützenden Felsspalte, damit er überlebte, als die Herrlichkeit des Herrn vorüberging. Der Prophet Elia. Ich habe hier ein Problem, so, okay. Der Prophet Elia, als Gott ihn begegnen wollte, gebot er ihm, aus der Höhle herauszutreten und sprach, ich werde an dir vorübergehen. Das gleiche Wort. Ich werde an dir vorübergehen. Und jedes Mal erhielten die Menschen, an denen Gott vorüberging, einen ganz besonderen Auftrag. Und das ist das Muster, wenn Gott etwas ganz Besonderes tun möchte. Da leben wir als Menschen in den Stürmen und Wasserwogen dieser Welt, in unserem Alltag, und Gott möchte an uns vorübergehen. Gott möchte uns begegnen auf besondere Weise und uns beauftragen. Es ist meist ein ganz spezielles Zeitfenster, das Gott öffnet, um an uns vorüberzugehen. Und es ist nicht immer das Zeitfenster, wenn wir gerade in den schönsten Momenten im Lobpreis stehen und nur noch weinen können, weil es so toll ist. Manchmal ist es in den Stürmen. Das war bei Mose so, das war bei Elia so. Und das war jetzt bei den Jüngern so, die keinen Fehler gemacht hatten, die im Namen ihres Meisters unterwegs waren. Auch die richtige Richtung fuhren sie. Sie fuhren nicht in eine falsche Richtung. Alles stimmte und Gott wollte an sie, Jesus wollte an sie vorübergehen. Menschliche Katastrophen und Krisenzeiten sind Treffpunkte, die Gott nutzt. Und wenn uns das klar wird, dann sind die Krisenzeiten immer noch schlimm. Aber wir können wissen, Jesus ist da. Jesus will vielleicht etwas ganz Besonderes von uns. Er möchte uns vielleicht etwas ganz Besonderes lehren. Und dann in solchen ungewöhnlichen Zeiten, in ungewöhnlichen Situationen, fordert er uns auf, etwas ganz Ungewöhnliches zu tun. Zum Beispiel die Schweiz zu verlassen und nach Gibraltar zu ziehen. Ja, macht ja menschlich gesehen gar keinen Sinn. Hat ja nur Nachteile, menschlich gesehen. Oder etwas ganz anderes. Und leider ist es heute genauso wie damals. 12 Männer, 12 Jünger Jesu saßen im Boot. 12. Und nur einer stieg aus. Nur einer stieg aus. Das ist weniger als 10%, wenn ich das richtig überblicke. Ja? Einer hatte den Mut und stieg aus, aber 11 blieben sitzen. Einer ging das Wagnis des Glaubens ein. Den Ruf zum Gehen hören, weil Jesus sagte, komm. Und das Zweite ist, sich rückversichern, dass Gott es ist, der ruft. Und Petrus sagte zu der Gestalt auf dem Wasser, Herr, wenn du es bist, also der war gar nicht sicher. Der war gar nicht sicher, ob das Jesus ist. Aber er sagte, Herr, wenn du das bist, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Warum stürzt sich Petrus nicht direkt in die Fluten? Er macht einen ganz wichtigen Schritt. Er fragt zurück, bist du es, der mich ruft? Herr, bist du es? Es ist ganz wichtig, dass wir hören, wenn wir Schritte machen, uns rückversichern. Die Abenteuerlust, die darf auch dabei sein, wenn man in die Mission geht oder etwas ganz Verrücktes wagt, ja, menschlich gesehen, die braucht es auch so ein bisschen. Aber wir müssen uns auch rückversichern, dass es Gott ist, der ruft, weil sonst werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Dann, wenn wir sicher sind, wenn Jesus gesagt hat, komm, dann müssen wir im Glauben, sollen wir im Glauben das Unmögliche wagen. Petrus ist im Begriff, dass in der Situation das Einzige, was ihm Halt bietet, war das Boot. Draußen waren die Wellen und ganz weit weg war Festland. Und dieses Boot, das zwar auch zu kentern drohte, aber im Moment, in dem Augenblick, war das die einzige Sicherheit, die allen noch blieb. Die letzte Sicherheit, die ihnen noch blieb. Und Petrus hat den Mut, er wagt, die letzte menschliche Sicherheit zu verlassen. Die Angst, ja, mitten in der Nacht, die Angst ist Bestandteil von unserem Glaubensleben. Es wird immer Momente geben, wo wir Angst haben, wo wir wirklich Angst haben, wo es bedrohlich ist. Aber das darf uns nicht festhalten. Das Boot war ja noch relativ sicher und trocken und bequem, aber er wollte zu Jesus und weil er dorthin wollte, musste er die letzte Sicherheit verlassen und das mitten in einem Weg, den Jesus ihnen vorgezeichnet hatte. Es war kein eigenständiges Handeln von den Jüngern, sondern im Auftrag ihres Meisters waren sie unterwegs, sie hatten keinen Fehler gemacht. Und jetzt geraten sie so in Not und Jesus sagt, komm, und dazwischen liegt eine tosende See. Also, wer auf dem Wasser gehen will, der muss das Boot verlassen. Wer das will, muss das Boot verlassen. Und irgendetwas oder irgendjemand in uns sagt uns vielleicht auch, es muss im Leben vielleicht noch etwas mehr geben als das, was ich jetzt gerade erlebe und lebe in meinem Leben. Ist das alles? Da muss es doch irgendwo noch mehr geben. Und es ist so, wir Menschen sind zu mehr geschaffen, als zu Bootshockern zu werden. Wir sind für mehr geschaffen. Das muss nicht immer gleich Riberalta sein. Aber wir sind zu mehr geschaffen, als uns gemütlich niederzulassen, ein tolles Leben zu führen. Gott hat uns zu mehr geschaffen. Und jetzt möchte ich ein bisschen darüber reden, was könnte unser Boot sein in diesem Augenblick, in dieser Phase meines Lebens. Unser Boot, möchte ich mal so sagen, ist immer das, worauf wir uns verlassen, wenn es im Leben stürmisch wird. Unser Boot ist das, was so bequem ist, dass wir es nicht aufgeben möchten. Es gibt uns Sicherheit, es ist bequem, wir möchten es nicht aufgeben. Auch dann nicht, wenn Jesus ruft. Auch dann nicht wollen wir das aufgeben. Denn es gibt uns Sicherheit, Bequemlichkeit. Ja, was ist unser Boot? Unser Boot kann eine Beziehung sein, die wir nicht bereit sind aufzugeben, obwohl wir wissen, dass sie uns schadet und dass sie nicht okay ist. Unser Boot kann irgendeine Heimlichkeit sein. Ja? Viele Menschen haben Angst, es zuzugeben, und sie sind nicht bereit. Sie wissen, die Heimlichkeit macht mich kaputt, aber es ist ihr Boot. Es ist ihr Boot. Unser Boot kann sogar unsere Gemeinde sein, unser Hauskreis. Es gibt viele fromme Boote, die wir nicht verlassen wollen, an die wir uns klammern, um der eigentlichen Herausforderung durch Jesus zu entgehen. Bei dem reichen jungen Mann, von dem die Bibel erzählt, war es sein Reichtum. Er hatte wahrlich eine Luxusjacht. Ja. Und selbst als Jesus sagte, bitte steig doch aus dieser Luxusjacht und folge mir nach, sagte er, nein, kann ich nicht. Es kann für uns die schwerste Entscheidung unseres Lebens werden, dann, wenn Jesus uns ruft, unser Bein, ja, über die Bootskante zu schwingen. Und der Petrus hat das ja gemacht. Er hat erst mal ein Bein und dann das andere. Und das muss ja alles geschaukelt haben da, ziemlich stark sogar. Und er hat probiert, hält das da unten, ja. Und noch festgehalten. Und als er gemerkt hat, das hält und keine Ahnung, das muss ja immer hoch und runter gegangen sein. Es war eine schwierige Entscheidung, da mal loszulassen von diesem Boot und zu Jesus zu gehen, der gesagt hatte, komm jetzt, komm, hatte Jesus gesagt. Und in dem Moment, wo er geht, liefert er sich voll und ganz der Macht Jesu aus. In dem Moment, wo Jesus die Bootskante loslässt, ja, er konnte immer noch zurückklettern, aber in dem Moment, wo er sie loslässt und vom Boot weggeht, zu Jesus hin und da gar nichts mehr ist, was ihm eigentlich hält, außer die Macht Jesu Christi. Er liefert sich ganz und gar komplett dieser Macht aus. Und plötzlich zum ersten Mal in der Geschichte, ja, geht ein Mensch auf dem Wasser. Ich fragte kürzlich bei einer Aussendung, wer schon die Erfahrung gemacht hat, auf dem Wasser zu gehen. Da hat sich einer gemeldet. Komm nach vorne, erklär uns, wie das geht. Ja, das sah so aus, weil das Wasser so flach war und wenn man von der Seite so guckte, sah das so aus, als würde man auf dem Wasser gehen. Naja, aber zum ersten Mal, aber dann passiert es, dass Petrus sinkt. Er geht unter, er säuft ab. Und wieder hatte Petrus gar nichts falsch gemacht. Er hatte nur das gemacht, was Jesus sagte. Komm! Er ist losgegangen und er geht unter. Was haben wir für einen Herrn, der uns das alles zumutet? Ja, erst sagt er, komm, und dann, ja. Und spätestens jetzt denke ich und stelle mir vor, was haben die 11 im Boot gedacht? Ja. Einer hatte den Mut, übers Boot zu Jesus zu gehen. 11 waren sitzen geblieben. Und was denken die jetzt? Vermutlich haben die gedacht, den Petrus kennen wir ja. Den kennen wir schon. Der hat schon öfters dumme Sachen gemacht, viel versprochen. Der hat seinen Mund schon öfters ganz voll genommen und fühlte sich als der Manager der Zeit und wusste haargenau, wie es geht. Und boah, ja. Aber siehst du, das haben wir gewusst. Das geht nicht gut. Haben wir alles gewusst. Wieso macht er das? Wieso fragt er uns nicht? Ja, wir hätten es ihm sagen können, das geht nicht gut. Ja, es kommt gar nicht gut, oder? Ja, Petrus erlebt öffentlich vor den Augen seiner Kollegen, dass sein Glaube anscheinend nicht hält. Er scheitert vor allen. Er scheitert vor allen. Dieser Text zeigt uns, wie es ist, wenn man versagt, wenn man untergeht. Zwar in der Berufung lebt und trotzdem untergeht. Und die anderen, ja, die wissen, wie man es richtig macht, um nicht unterzugehen. Und jetzt frage ich mich, wer scheitert? Das Scheitern der 11 ist nicht offensichtlich, aber sie scheitern daran, dass sie vielleicht eben nicht aus dem Boot steigen, sich der Macht Jesu nicht ausliefern. Von außen hat man das Gefühl, die 11, die sind bodenständig, ja, gute Schweizer, ja, die wissen haargenau, was funktioniert und nicht. Kein Risiko, aber der Petrus, ja, so. Vielleicht war ja der auch Südamerikaner, wer weiß das, ja. Auf jeden Fall, das sollte uns zum Nachdenken bringen, wer die größeren Versager sind. Jesus sucht heute immer noch Leute, die bereit sind, aus dem Boot auszusteigen, was auch immer dein Boot ist. Er sagt unter Umständen, komm, verlass diese Sicherheit, die du jetzt hast. Was auch immer das ist, ich habe vorhin ein paar Beispiele gegeben. Der Heilige Geist wird euch euer Boot zeigen, falls er das möchte. Aber der einzige Weg, um wirklich geistlich zu wachsen, ist genau dieser Schritt. Solange wir in unserem Boot, das uns Sicherheit gibt, sitzen bleiben, aber Jesus gerufen hat, steig aus. Solange werden wir geistlich nicht wirklich wachsen. Solange ist unser geistliches Wachstum gehemmt, weil der Gehorsamsschritt fehlt. Es gibt übrigens auch keine Alternative zu diesem Schritt, wenn wir geistliche Langeweile vermeiden wollen. Also wer das Gefühl hat,
Irgendwie ist es langweilig geworden als Christ. Ja, passiert ja nichts mehr. Die Sachen, die ich mit Gott erlebt habe, sind schon lange zurück in der Vergangenheit. Ich kann sie zwar immer noch bringen, wie ich Jesus erlebt habe, aber heute erlebe ich ihn nicht. Geistliche Langeweile. Geistliche Stagnation, die sogar zum geistlichen Tod führen kann. Entscheidend beim Petrus ist sein Motiv. Warum hat er das gemacht? Warum wollte Petrus überhaupt gehen? Die Initiative kam ja von ihm. Er hat gesagt, Herr, wenn du das bist, wow, dann will ich zu dir. Und genau das ist es. Wir müssen zu Jesus wollen. Petrus wollte zu Jesus und zwar jetzt schnell. Er wollte nicht warten, bis er kommt oder vorübergeht, sondern er wollte zu Jesus, er wollte bei Jesus sein, ganz nah, ganz nah. Und das ist das Motiv, was uns treiben sollte, was uns treibt, nahe bei Jesus zu sein. Dort ist es immer am schönsten. Dort erleben wir am meisten, und zwar nicht nur Wellness, nicht nur Lobpreis, sondern auch wenn wir ganz nahe bei ihm sind und mit ihm unterwegs sind, kann unser Lebensboot in größte Stürme geraten. Wir können dann im letzten Vertrauen auch nochmal noch tiefer fallen und sinken. Und dann bleibt uns wie Petrus nichts anderes, als zu Jesus zu schreien, Herr, hilf! Und dann streckt Jesus die Hand aus und stellt Petrus wieder auf einen festen Boden, der gar keiner ist, nämlich das Wasser. Aber dann trägt das. Ab dann hat es getragen und sie steigen wieder ins Boot und der Sturm legt sich. Den Ruf zum Gehen hören und zurückversichern, dass Gott es ist, der ruft, und dann aber im Glauben das Unmögliche wagen. Darauf gefasst sein, dann mit Gott Großes zu erleben. Das werden nicht nur Zinks erleben, sondern wir alle. Wir alle, ja, wir alle. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, durch deinen Heiligen Geist wohnst du in uns und möchtest bei uns ganz zu Hause sein. Du möchtest nicht den Gaststatus haben, sondern du möchtest zu Hause sein. Du möchtest die Möbel in uns so stellen und anordnen, damit du dich wohlfühlst in uns, so wie es passt für dich zu Hause, nicht zu Gast. Und Herr, wenn du etwas möchtest, was sich in unserem Leben verändern soll, dann möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns das zeigst, dass du jedem von uns das zeigst, dass du uns den Mut gibst, aus dem Boot auszusteigen und uns die Erfahrung schenkst, wie es ist, übers Wasser zu gehen, nur noch von deiner Macht abhängig zu sein und ganz nah bei dir zu sein. Segne uns, Jesus. In deinem Namen. Amen.